Orvella Tui erwachte am 13. August aus einem 300-stündigen Schlaf. Er löste sich aus einem etwas schweren Rausch und wähnte sich zunächst einmal blind. Das hieß allerdings dem Sprit, den man ihm serviert hatte, allzu viel Ehre antun. Es war Nacht, jedoch eine Nacht anderer Art, denn mit offenen Augen hatte er den Eindruck, den man empfindet, wenn der Strahl einer elektrischen Lampe auf die geschlossenen Augenlider fällt. Orver Latui dachte nach, kratzte sich am Nabel und stellte an seinen Nägel riechend fest, dass ihm ein Bad gut tun würde. Aber wie Noahs Mantel über Noah ausgebreitet ist, oder wie das Elend auf der armseligen Welt lastet, oder wie sich der Schleier der Tanit auf Salambo oder eine Katze in einer Geige ausnimmt, so ließ ihn die Bequemlichkeit dieses über allem ausgebreiteten Nebels auf die Nutzlosigkeit eines Bades schließen. Dieser Nebel verströmte übrigens einen zarten, schwindsüchtigen Aprikosenduft und sollte die persönlichen unangenehmen Körperausdünstungen abtöten. Außerdem leitete er guten Ton und Geräusche bekamen, in dieser Watte verpackt, einen seltsamen Nachhall, klar und rein wie die Stimme eines lyrischen Soprans, dessen durch den unglücklichen Fall auf eine Pflugsterz zersplitterter Gaumen durch einen in Silber geschmiedeten Prothesenapparat ersetzt worden war. Mit ungeschickter Hand suchte Latui den Radioknopf. Es ging und die Nachrichten verschafften ihm halbwegs Klarheit.
Paris. Vor 8 Tagen, am 5. August um 8 Uhr morgens, war die Stadt in Nebel gehüllt. Da er leicht war, störte er die Atmung nicht weiter und er trat in selten dichter Form auf. Außerdem wirkte er stark blau gefärbt. Er senkte sich teppichartig in parallelen Schichten. Zunächst bildete er 20 cm über dem Erdboden Schäfchen und dann ging umher, ohne seine Füße zu sehen. Eine Frau, die in der Rue Saint-Brakmar 22 wohnte, ließ in dem Moment, als sie ihre Haustür öffnete, ihren Schlüsselbund fallen und konnte ihn nicht wiederfinden. 6 Personen, darunter ein Baby, kamen ihr zu Hilfe. Inzwischen kam die zweite Nebelwolkenschicht herunter. Der Schlüssel wurde wiedergefunden, aber das Baby nicht. Es hatte im Schutz der Wettererscheinung das Weite gesucht und war ungeduldig darauf aus, dem Fläschchen zu entkommen und die heiteren Freuden von Heirat und geregeltem Leben kennenzulernen. 1362 Schlüssel und 14 Hunde kamen auf diese Weise am ersten Vormittag abhanden. Die Angler drehten durch, da sie es satt hatten, weiterhin vergeblich auf ihre Korkschwimmer aufzupassen. Sie gingen auf die Jagd. Der Nebel ballte sich in beträchtlicher Dichte am Fuße abschüssiger Straßen und an den Kreuzungen. In Form langer Pfeile zog er in Kanallöcher und Luftschächte. Er drang in die Gänge der Metro ein. Die Metro stellte ihren Betrieb ein, als die milchige Woge die Höhe der Signallampen erreichte. Doch in diesem Augenblick bereits hatte sich gerade die dritte Nebelwolkenschicht herabgesenkt. Draußen badete man bis zu den Knien in weißer Nacht. Die Bewohnerinnen und Bewohner der höher gelegenen Stadtteile spotteten über die am Flussufer, weil sie sich für begünstigt hielten. Aber nach einer Woche waren alle wieder ausgesöhnt und konnten sich in gleicher Weise an ihren Möbeln den Schädel einrennen. Denn der Nebel hatte sich jetzt bis zur Spitze der höchsten Gebäude ausgebreitet. Und wenn auch das Glockentürmchen des Eiffelturms erst ganz zuletzt verschwinden sollte, der unaufhörliche Druck der dichten Nebelflut ließ ihn dennoch vollständig untertauchen.
Ohne weiter die müßigen Kommentare des Speakers zu beachten, befreite Orwer zunächst seinen Verstand von allen Problemen. Und dann entschied er, so zu tun, als ob nichts wäre. Als Folge davon zog er sich ohne Mühe an, denn seine Kleider lagen ordentlich an ihrem Platz. Das heißt, einiges auf Stühlen, anderes unterm Bett, die Socken in den Schuhen, ein Schuh in einer Vase und der andere unterm Nachttopf.
Mein Gott, was ist dieser Nebel doch für eine lustige Sache?
Diese Überlegung ohne große Originalität rettete ihn vor Lob, gewöhnlichem Enthusiasmus, vor Traurigkeit und düsterer Melancholie, indem er das Phänomen in die Kategorie der ganz einfach konstatierten Dinge einordnete. Aber er wurde allmählich kühner und gewöhnte sich an das Ungewöhnliche in dem Maße, wie er sich einigen menschlichen Erfahrungen konfrontiert sah.
Ich gehe runter zu meiner Wirtin und lasse meinen Hosenstall offen. Dann wird sich herausstellen, ob es Nebel ist oder ob es an meinen Augen liegt.
Der kartesianische Geist des Franzosen veranlasst ihn dazu, das Vorhandensein eines dichten Nebels zu bezweifeln, selbst wenn dieser reicht, ihm die Sicht zu nehmen. Und auf das Radio kann man auch nichts geben, das wagt auf seine Entscheidung Einfluss zu nehmen, um ihm das Ungewöhnliche erkennen zu lassen. Beim Radio sitzen nur Plattköpfe.
Ich hole ihn raus und gehe so hinunter.
Er holte ihn raus und ging so hinunter. Zum ersten Mal in seinem Leben bemerkte er das Knarren der ersten Stufe, das Krächzen der zweiten, das Quietschen der vierten, das Knacken der siebten, das Rascheln der zehnten, das Zischeln der vierzehnten, das Gesäusel der siebzehnten, das Geluschel der 22.
Luschel.
Und das Geächze des von seinem Endträger abgeschraubten Treppenstücks aus Messing. Er kreuzte jemanden, der hochkam und sich an der Wand hielt.
Wer da?
Ihr Nachbar, Laurent.
Guten Tag, ich bin Latouy.
Er streckte die Hand aus und begegnete etwas Hartem, das er erstaunt wieder losließ.
Entschuldigen Sie bitte, aber man sieht hier nichts und dieser Nebel ist verteufelt heiß.
Das stimmt, ja.
Also auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
An seinen offenen Hosenstall denkend, ärgerte es ihn festzustellen, dass Laurent die gleiche Idee wie er gehabt hatte. Er machte die drei Haken seines Gürtels auf. Seine Hose fiel ihm auf die Füße und er hob sie auf. Dann warf er sie ins Treppenhaus runter. Es stimmte wirklich, dieser Nebel war heiß wie eine fiebrige Wachtel, und wenn Laurent mit seiner Freiluftausrüstung herumlief, dann konnte doch Orwer nicht so angezogen bleiben. Alles oder nichts. Seine Jacke und sein Hemd flogen fort. Seine Schuhe behielt er an.
Als er am Treppenende ankam, klopfte er leise an die Scheibe der Pförtnerloge.
Herein.
Ist Post für mich da?
Oh, Monsieur Latouy. Nun, Sie haben gut geschlafen, was? Ich habe Sie nicht stören wollen, aber Sie hätten die ersten Tage dieses Nebels erleben sollen. Alle spielten verrückt. Und jetzt, ja, man gewöhnt sich dran.
Er bemerkte, dass sie sich ihm mit einem aufdringlichen Parfüm näherte, dem es gelang, die milchige Schranke zu überwinden.
Nur ist es nicht gerade sehr bequem, sich sein Essen zuzubereiten. Aber er ist lustig, dieser Nebel. Er nährt seinen Mann, wie man sagen würde. Ich, sehen Sie, ich esse seit gut 3 Tagen nun ein Glas Wasser, ein Kantenbrot. Und ich bin zufrieden.
Aber, Madame, Sie werden abmagern.
Ah! Fühlen Sie, Monsieur Orwer. Ich bin noch nie so in Form gewesen. Selbst meine Brüste gehen zurück. Fühlen Sie.
Oh, la la.
Fühlen Sie, sage ich Ihnen.
Erstaunlich.
Und ich bin 42 Jahre alt. Oh, man könnte glauben, mehr. Ja, jene, die wie ich ein bisschen kräftig sind, sind im gewissen Sinne bevorzugt.
Aber was denn? Sie sind ja ganz nackt.
Nun ja, und Sie? Im Fernsehen haben Sie gesagt, dass es sich um einen aphrodisiakischen Dunstkreis handelt.
So, haben Sie gesagt. Hören Sie, Madame Panisch, wir sind doch keine Tiere. Wenn das ein aphrodisiakischer Nebel ist, dann muss man sich verdammt noch mal zurückhalten.
Oh.
Mir soll es recht sein. Finden Sie sich allein zurecht, ich kümmere mich um nichts mehr.
Schon gut. Monsieur Laurent ist da liebenswürdiger als Sie. Bei Ihnen muss man ja die ganze Arbeit allein machen.
Hören Sie, heute bin ich aufgewacht. Ich bin nicht in Übung.
Ich werde es Ihnen beibringen.
Dann ereigneten sich Dinge, über die man besser den Mantel der armseligen Welt wirft, wie über das Elend von Noah, von Salambo und den Schleier der Tanit in einer Geige. Orwer verließ die Pförtnerloge sehr munter. Draußen spitzte er die Ohren. Das war es, was fehlte, der Autolärm. Aber unzählige Lieder waren zu hören, Lachen verbreitete sich überall. Ein bisschen betäubt bewegte er sich auf der Landstraße vorwärts. Seine Ohren waren nicht an einen Klanghorizont von solcher Tiefe gewöhnt. Er verlor sich ein wenig darin. Er merkte, dass er laut nachdachte.
Mein Gott, ein aphrodisiakischer Nebel.
Wie man hört, unterschieden sich die in Frage kommenden Überlegungen wenig, aber man muss sich an die Stelle eines Menschen versetzen, der 11 Tage lang schläft, der dann in totaler Finsternis aufwacht, verwirrt durch eine Art ausgelassener und verallgemeinerter Vergiftung, der feststellt, dass seine fette, nicht mehr ganz junge Wirtin sich in eine Walküre mit spitzen und üppigen Brüsten verwandelt hat, eine gierige Zirze in einer Höhle unvorhergesehener Lüste.
Verdammt nochmal,
sagte Orwer, um seinen Gedanken zu verdeutlichen. Auf einmal merkte er, dass er mitten auf der Straße stand, bekam Angst und ging rückwärts bis zur Mauer, deren Sims er ungefähr 100 Meter weit folgte. Eben dort war die Bäckerei. Eingefleischte Hygiene veranlasste ihn dazu, nach der ganz beträchtlichen körperlichen Anstrengung etwas Nahrung zu sich zu nehmen, und er ging hinein, um ein Brötchen zu essen. Es war sehr laut im Laden. Orwer war ein Mann mit wenig Vorurteilen, aber nachdem ihm klar war, was die Bäckerin von jedem Kunden und der Bäcker von jeder Kundin verlangte, fühlte er, wie ihm die Haare zu Berge standen.
Wenn ich Ihnen ein 2 Pfund Brot gebe, habe ich Teufel nochmal das Recht, von Ihnen das entsprechende Format zu verlangen.
Aber Madame,
protestierte das helle Organ eines kleinen Greises, in dem Orwer Monsieur Pfeifensorger erkannte, den alten Organisten, der am Ende der Uferpromenade wohnte.
Aber Madame!
Und Sie wollen Rohrorgel spielen?
Ich werde Ihnen meine Orgel vorbeibringen!
Begab sich zum Ausgang, aber dort stand Orwer unter Zusammenstoß, nahm ihn die Luft.
Der Nächste, bitte!
Ich möchte ein Brot.
An 4 Pfund Brot für Monsieur Latouille.
Nein. Nur ein kleines Brötchen.
Das ist 6 Muffel. Du, Lucien, nimm ihn dir mal vor. Das wird er schnell lernen.
Orwer sträubten sich die Haare auf den Kopf. Er machte sich fluchtartig auf die Beine und rannte direkt in die Vitrine. Sie hielt stand. Er tastete sich um sie herum und gelangte endlich hinaus. In der Bäckerei ging die Orgie weiter. Der Bäckerjunge beschäftigte sich mit den Kindern.
Zum Henker nochmal. Wenn ich nun mal lieber selbst meine Wahl treffe, mit dem Maul, das diese Bäckerin hat.
Und dann fiel ihm die Konditorei hinter der Brücke ein. Das Serviermädchen dort war 17 und ihr Mund saß im Herzen und sie trug eine kleine gemusterte Schürze. Vielleicht hatte sie nur ihre kleine Schürze an. Orwer ging mit großen Schritten zur Konditorei. Dreimal fiel er über ineinander verschlungene Körper, deren Stellungen sich zu merken er keine Lust hatte. Aber mindestens in einem Fall waren es 5. Er rieb sich den Kopf, denn er hatte sich als Folge seines Kontakts mit der Vitrine ein Straußenei der Spitzenklasse eingehandelt. Und er beschleunigte seinen Gang, denn eine Verfassung, an der seine Person Anteil nahm, ihm aber ein gutes Stück voraus war, stachelte ihn an, so schnell wie möglich anzukommen.
Im Glauben, sich dem Ziel zu nähern, bemühte er sich, wieder dichter an die Häuser heranzugehen, um sich dem Tastsinn zu überlassen. Er erkannte das Schaufenster des Antiquars an einer runden Platte aus verschraubtem Sperrholz, das die eine der gesprungenen Fensterscheiben sicherte. Zwei Häuser weiter war die Konditorei. Und er stieß mit voller Wucht mit unbeweglichen Körpern zusammen, der ihm den Rücken zugewandt hatte.
Oh.
Nicht stoßen! Und bemühen Sie sich gefälligst, mir das Ding da vom Arsch wegzunehmen, wenn ich Ihnen nicht das Maul stopfen soll.
Aber also, was glauben Sie denn?
Er wandte sich zum Überholen nach links. Der nächste Zusammenstoß.
Oh.
Was soll das? Stellen Sie sich an wie jeder hier.
Wie bitte?
Na klar, Sie kommen bestimmt wegen Nelly.
Ja.
Dann stellen Sie sich gefälligst hinten an. Wir sind schon 60.
Orwer antwortete nichts. Ihm blutete das Herz. Er machte sich wieder auf den Weg, ohne zu wissen, ob sie ihre kleine gemusterte Schürze anhatte. Er bog in die erste Straße links ein. Eine Frau kam in umgekehrter Richtung. Sie fielen beide sitzend hin.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
Es war meine Schuld. Sie hielten sich rechts.
Darf ich Ihnen vielleicht auf die Beine helfen? Sie sind doch allein, oder?
Und Sie? Ich meine, Sie werden sich doch nicht zu fünft oder sechst auf mich stürzen?
Sie sind also eine Frau.
Überzeugen Sie sich selbst.
Wo kann man ungestört sein?
Mitten auf der Straße.
Ich bin scharf auf Sie.
Ich auch auf Sie. Ich heiße...
Das ist mir egal. Ich will nur das wissen, was meine Hände und mein Körper wissen werden.
Bedienen Sie sich.
Natürlich. Sie haben also weiter nichts an.
Und Sie auch nicht. Wir haben keine Eile. Beginnen Sie bei den Füßen und kommen Sie dann langsam höher.
Orwer war schockiert.
Auf diese Weise erleben Sie alles bewusster. Wir haben nur mehr, wie Sie selbst sagten, die Möglichkeit der Erforschung unserer Haut zur Verfügung. Vergessen Sie nicht, dass ich keine Angst mehr vor Ihrem Blick habe. Mit Ihrer erotischen Autonomie ist es aus. Seien wir freimütig und direkt.
Sie formulieren ja wirklich ausgezeichnet.
Ich lese Le Temps Moderne. Also los, vollziehen Sie rasch meine sexuelle Initiation.
Was Orwer zu zahlreichen Wiederholungen und unterschiedlichen Methoden stimulierte. Sie besaß unzweifelhafte Fähigkeiten und der Bereich des Möglichen erweitert sich, wenn man keine Angst hat, dass es hell wird. Und schließlich, es gibt da keine Abnutzungserscheinungen. Die Praxis einer mehrmals wiederholten symmetrischen Verbindung brachte Vertrauen in ihre Beziehungen. Es herrschte ein einfaches und süßes Leben, das die Menschen der Erscheinung des Gottes Pan ähnlich machte. Unterdessen gab das Radio bekannt, dass Wissenschaftler einen regelmäßigen Rückgang des Phänomens beobachteten und dass die Nebeldecke von Tag zu Tag dünner würde.
Da die Bedrohung immens war, gab es eine große Ratsversammlung. Man fand aber schnell eine Lösung, denn der Genius des Menschen tritt in tausenderlei Schattierungen auf. Und als der Nebel sich auflöste, was Spezialmessgeräte anzeigten, konnte das Leben glücklich weitergehen, denn alle hatten sich die Augen ausgestochen.
Orwer Latouille erwachte am 13. August aus einem 300-stündigen Schlaf.
Er löste sich aus einem etwas schweren Rausch und wähnte sich zunächst einmal blind. Das hieß allerdings dem Sprit, den man ihm serviert hatte, allzu viel Ehre antun. Es war Nacht, jedoch eine Nacht anderer Art, denn mit offenen Augen hatte er den Eindruck, den man empfindet, wenn der Strahl einer elektrischen Lampe auf die geschlossenen Augenlider fällt. Orver Latouille dachte nach, kratzte sich am Nabel und stellte an seinen Nägel riechend fest, dass ihm ein Bad gut tun würde. Aber wie Noahs Mantel über Noah ausgebreitet ist, oder wie das Elend auf der armseligen Welt lastet, oder wie sich der Schleier der Tanit auf Salambo oder eine Katze in einer Geige ausnimmt, so ließ ihn die Bequemlichkeit dieses über allem ausgebreiteten Nebels auf die Nutzlosigkeit eines Bades schließen. Dieser Nebel verströmte übrigens einen zarten, schwindsüchtigen Aprikosenduft und sollte die persönlichen unangenehmen Körperausdünstungen abtöten. Außerdem leitete er guten Ton, und Geräusche bekamen, in dieser Watte verpackt, einen seltsamen Nachhall, klar und rein wie die Stimme eines lyrischen Soprans, dessen durch den unglücklichen Fall auf eine Pflugsterz zersplitterter Gaumen durch einen in Silber geschmiedeten Prothesenapparat ersetzt worden war. Mit ungeschickter Hand suchte Latouille den Radioknopf. Es ging, und die Nachrichten verschafften ihm halbwegs Klarheit.
Paris. Vor 8 Tagen, am 5. August um 8 Uhr morgens, war die Stadt in Nebel gehüllt. Da er leicht war, störte er die Atmung nicht weiter, und er trat in selten dichter Form auf. Außerdem wirkte er stark blau gefärbt. Er senkte sich teppichartig in parallelen Schichten. Zunächst bildete er 20 cm über dem Erdboden Schäfchen, und dann ging umher, ohne seine Füße zu sehen. Eine Frau, die in der Rue Saint-Brakmar 22 wohnte, ließ in dem Moment, als sie ihre Haustür öffnete, ihren Schlüsselbund fallen und konnte ihn nicht wiederfinden. 6 Personen, darunter ein Baby, kamen ihr zu Hilfe. Inzwischen kam die zweite Nebelwolkenschicht herunter. Der Schlüssel wurde wiedergefunden, aber das Baby nicht. Es hatte im Schutz der Wettererscheinung das Weite gesucht und war ungeduldig darauf aus, dem Fläschchen zu entkommen und die heiteren Freuden von Heirat und geregeltem Leben kennenzulernen. 1362 Schlüssel und 14 Hunde kamen auf diese Weise am ersten Vormittag abhanden. Die Angler drehten durch, da sie es satt hatten, weiterhin vergeblich auf ihre Korkschwimmer aufzupassen. Sie gingen auf die Jagd. Der Nebel ballte sich in beträchtlicher Dichte am Fuße abschüssiger Straßen und an den Kreuzungen. In Form langer Pfeile zog er in Kanallöcher und Luftschächte. Er drang in die Gänge der Metro ein. Die Metro stellte ihren Betrieb ein, als die milchige Woge die Höhe der Signallampen erreichte. Doch in diesem Augenblick bereits hatte sich gerade die dritte Nebelwolkenschicht herabgesenkt. Draußen badete man bis zu den Knien in weißer Nacht. Die Bewohnerinnen und Bewohner der höher gelegenen Stadtteile spotteten über die am Flussufer, weil sie sich für begünstigt hielten. Aber nach einer Woche waren alle wieder ausgesöhnt und konnten sich in gleicher Weise an ihren Möbeln den Schädel einrennen. Denn der Nebel hatte sich jetzt bis zur Spitze der höchsten Gebäude ausgebreitet. Und wenn auch das Glockentürmchen des Eiffelturms erst ganz zuletzt verschwinden sollte, der unaufhörliche Druck der dichten Nebelflut ließ ihn dennoch vollständig untertauchen.
Ohne weiter die müßigen Kommentare des Speakers zu beachten, befreite Orwer zunächst seinen Verstand von allen Problemen. Und dann entschied er, so zu tun, als ob nichts wäre. Als Folge davon zog er sich ohne Mühe an, denn seine Kleider lagen ordentlich an ihrem Platz. Das heißt, einiges auf Stühlen, anderes unterm Bett, die Socken in den Schuhen, ein Schuh in einer Vase und der andere unterm Nachttopf.
Mein Gott, was ist dieser Nebel doch für eine lustige Sache?
Diese Überlegung ohne große Originalität rettete ihn vor Lob, gewöhnlichem Enthusiasmus, vor Traurigkeit und düsterer Melancholie, indem er das Phänomen in die Kategorie der ganz einfach konstatierten Dinge einordnete. Aber er wurde allmählich kühner
und gewöhnte sich an das Ungewöhnliche in dem Maße, wie er sich einigen menschlichen Erfahrungen konfrontiert sah.
Ich gehe runter zu meiner Wirtin und lasse meinen Hosenstall offen. Dann wird sich herausstellen, ob es Nebel ist oder ob es an meinen Augen liegt.
Der kartesianische Geist des Franzosen veranlasst ihn dazu, das Vorhandensein eines dichten Nebels zu bezweifeln, selbst wenn dieser reicht, ihm die Sicht zu nehmen. Und auf das Radio kann man auch nichts geben, das wagt auf seine Entscheidung Einfluss zu nehmen, um ihm das Ungewöhnliche erkennen zu lassen. Beim Radio sitzen nur Plattköpfe.
Ich hole ihn raus und gehe so hinunter.
Er holte ihn raus und ging so hinunter. Zum ersten Mal in seinem Leben bemerkte er das Knarren der ersten Stufe, das Krächzen der zweiten, das Quietschen der vierten, das Knacken der siebten, das Rascheln der zehnten, das Zischeln der vierzehnten, das Gesäusel der siebzehnten, das Geluschel der 22.
Luschel.
Und das Geächze des von seinem Endträger abgeschraubten Treppenstücks aus Messing. Er kreuzte jemanden, der hochkam und sich an der Wand hielt.
Wer da?
Ihr Nachbar, Leroux.
Guten Tag, ich bin Latouille.
Er streckte die Hand aus und begegnete etwas Hartem, das er erstaunt wieder losließ.
Entschuldigen Sie bitte, aber man sieht hier nichts und dieser Nebel ist verteufelt heiß.
Das stimmt, ja.
Also auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
An seinen offenen Hosenstall denkend, ärgerte es ihn festzustellen, dass Laurent die gleiche Idee wie er gehabt hatte. Er machte die drei Haken seines Gürtels auf. Seine Hose fiel ihm auf die Füße und er hob sie auf. Dann warf er sie ins Treppenhaus runter. Es stimmte wirklich, dieser Nebel war heiß wie eine fiebrige Wachtel, und wenn Laurent mit seiner Freiluftausrüstung herumlief, dann konnte doch Orwer nicht so angezogen bleiben. Alles oder nichts. Seine Jacke und sein Hemd flogen fort. Seine Schuhe behielt er an. Als er am Treppenende ankam, klopfte er leise an die Scheibe der Pförtnerloge.
Herein.
Ist Post für mich da?
Oh, Monsieur Laty. Nun, Sie haben gut geschlafen, was? Ich habe Sie nicht stören wollen, aber Sie hätten die ersten Tage dieses Nebels erleben sollen. Alle spielten verrückt. Und jetzt, ja, man gewöhnt sich dran.
Er bemerkte, dass sie sich ihm mit einem aufdringlichen Parfüm näherte, dem es gelang, die milchige Schranke zu überwinden.
Nur ist es nicht gerade sehr bequem, sich sein Essen zuzubereiten. Aber er ist lustig, dieser Nebel. Er nährt seinen Mann, wie man sagen würde. Ich, sehen Sie, ich esse seit gut 3 Tagen nun ein Glas Wasser, ein Kantenbrot. Und ich bin zufrieden.
Aber, Madame, Sie werden abmagern.
Ah! Fühlen Sie, Monsieur Orwer. Ich bin noch nie so in Form gewesen. Selbst meine Brüste gehen zurück. Fühlen Sie.
Oh, la la.
Fühlen Sie, sage ich Ihnen.
Erstaunlich.
Und ich bin 42 Jahre alt. Oh, man könnte glauben, mehr. Ja, jene, die wie ich ein bisschen kräftig sind, sind im gewissen Sinne bevorzugt.
Aber was denn? Sie sind ja ganz nackt.
Nun ja, und Sie? Im Fernsehen haben Sie gesagt, dass es sich um einen aphrodisiakischen Dunstkreis handelt.
So, haben Sie gesagt. Hören Sie, Madame Panisch, wir sind doch keine Tiere. Wenn das ein aphrodisiakischer Nebel ist,
oh,
dann muss man sich
verdammt noch mal zurückhalten.
Oh.
Mir soll es recht sein. Finden Sie sich allein zurecht. Ich kümmere mich um nichts mehr.
Schon gut. Monsieur Laurent ist da liebenswürdiger als Sie. Bei Ihnen muss man ja die ganze Arbeit allein machen.
Hören Sie, heute bin ich aufgewacht. Ich bin nicht in Übung.
Ich werde es Ihnen beibringen.
Dann ereigneten sich Dinge, über die man besser den Mantel der armseligen Welt wirft, wie über das Elend von Noah, von Salambo und den Schleier der Tanit in einer Geige. Orwer verließ die Pförtnerloge sehr munter. Draußen spitzte er die Ohren. Das war es, was fehlte, der Autolärm. Aber unzählige Lieder waren zu hören, Lachen verbreitete sich überall. Ein bisschen betäubt bewegte er sich auf der Landstraße vorwärts. Seine Ohren waren nicht an einen Klanghorizont von solcher Tiefe gewöhnt. Er verlor sich ein wenig darin. Er merkte, dass er laut nachdachte.
Mein Gott, ein aphrodisiakischer Nebel.